Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo ihr vielen wissbegierigen Ohren, Tom Westerholt hier und hallo zum Ab 21 Nicht-Jahresrückblick. Das machen schon alle anderen, deswegen haben wir uns was anderes für diesen letzten Podcast der Show in 2018 überlegt. Wir knüpfen an und zwar an Geschichten aus diesem Jahr, die neugierig auf mehr machen. Wir wollten wissen, wie es mit YouTuberin Sissi weitergegangen ist, die uns in diesem Jahr von ihrer Kaufsucht erzählt hat und davon, wie die Zuschauer ihres Kanals auch dabei geholfen haben, diese Sucht zu überwinden. Wir reden nochmal mit dem Chemnitzer Stadtrat Ulf Kellscheid, mit dem wir 2018 auch schon mal gesprochen haben, damals im Sommer über die schlimmen rechtsradikalen Krawalle in der Stadt, um zu hören, was dort seitdem passiert ist. Und wir fragen bei Jana Czannen nach, wie weit sie mit ihrer Sprachnachrichtsforschung gekommen ist. Sie schreibt in Bern ihre Doktorarbeit über dieses Thema und wir haben euch in diesem Jahr gebeten, ihr dabei zu helfen. Was draus geworden ist, erzählt euch dieser Podcast. Viel Spaß dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Erinnert ihr euch noch an Sissi? Und ich meine jetzt nicht die, die mit Franz verheiratet war und Kaiserin von Österreich und Ungarn wurde. Ich rede von der YouTuberin Sissi, einer unserer besonderen Menschen 2018. Sie war eine ganze Weile lang kaufsüchtig, ist oft regelrecht getrieben, von Shop zu Shop gerannt und hat versucht, alles zu kaufen, was ihr irgendwie gepasst hat an Klamotten. So lange, bis sie einen zweiten und dritten Kleiderschrank bei sich aufstellen musste. Der Trend ging eher so Richtung Viertschrank. Viel Geld hat sie dabei zwar nie ausgegeben, vielmehr war es für sie so, dass sie eine echte Sammelwut hatte. Anfang August haben wir mit ihr in Ab 21 drüber gesprochen und wollten jetzt einfach mal wissen, was so seitdem bei ihr passiert ist. Hallo Sissi, schön, dass du nochmal Zeit für uns hast.
Ja, sehr gerne. Hallo zusammen.
Bring doch mal alle, die dich in der letzten Sendung bei uns jetzt nicht gehört haben, noch mal kurz auf den Stand. Wie war das damals mit dir und deiner Kaufsucht? Wie hat das alles angefangen?
Ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat. Es war einfach so, dass ich über Äußerlichkeiten versucht habe, innere Leere irgendwie zu füllen. Ich war sehr unsicher, hatte wenig Selbstbewusstsein und dachte mir halt, wenn ich dann den Trends nachjage, kann ich irgendwie cool sein, auch schon in der Schulzeit und da mithalten. Das hat nicht so richtig funktioniert. Deswegen habe ich immer mehr gekauft. Dann wurde ich später auch noch YouTuberin, weshalb ich auch noch jede Menge Pakete zugeschickt bekommen habe. Dann waren die Hauls, die mich fasziniert haben und meine Zuschauer waren auch sehr fleißig mit dabei beim Zuschauen. Das heißt, da habe ich dann auch einen Grund gehabt, immer viel einzukaufen und so hat sich eine Masse angehäuft, wo ich einfach nicht mehr wusste, wohin damit. Das hat mich emotional wahnsinnig erdrückt, erstickt, aber vom Finanziellen her war ich ein Schnäppchenjäger und hatte somit jetzt nicht das Schuldenproblem.
Das war also mehr so ein Unboxing, also es musste möglichst viel neuer Stuff her, damit du viel zu zeigen hast und auch viel deinen Leuten quasi, deinen Abonnenten auf dem Kanal viel zu zeigen hast. Wann hast du für dich selbst gemerkt, irgendwie ist das kein wirklich gesundes Kaufverhalten mehr, das ich hier an den Tag lege?
Ja, ich habe einfach festgestellt mit der Zeit, dass ich halt einfach einkaufe aus Frust und gar nicht mehr, weil ich etwas haben will oder weil ich danach noch Freude daran habe. Also oftmals habe ich was gekauft und es zu Hause dann einfach hingelegt und dann lag das da 2 Wochen noch in der Tüte. Irgendwann habe ich es dann mal in den Schrank gestopft und als ich dann einfach irgendwann gar keinen Platz mehr hatte und ich dann immer mehr Schränke gekauft habe, damit alles Platz hat und dann hat es immer wieder nicht gereicht. Irgendwann konnte ich nicht mehr, also ich wusste nicht mehr, wohin damit und ja, also ich sage immer gerne Chaos in der Wohnung, hat man auch Chaos im Kopf und so hat sich es auch für mich einfach angefühlt.
Und dann hast du angefangen, dieses Chaos im Kopf, das du gespürt hast, auch wiederum mit deinen Zuschauern zu teilen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das gehört ja auch eine Menge Mut dazu, dann irgendwann zu sagen, Leute, wir haben jetzt irgendwie eine ganze Zeit lang hier über fancy Klamotten gesprochen, aber irgendwie müssen wir jetzt mal drüber reden, dass das nicht so ganz normal ist.
Ganz genau. Also ich war mit meinem Kanal schon immer sehr aufgeschlossen meinen Zuschauern gegenüber und habe die auch sehr viel im Alltag mitgenommen. Also ich habe eine gute Grenze, würde ich sagen, zwischen sehr Privatem und eben Dingen, die ich teilen kann und möchte. Und die Zuschauer eben mitbekommen, dass ich immer mehr gekauft habe und warum sie dann nicht auch mitnehmen, wenn ich die Sachen loslasse. Und es war für mich auch ein zusätzlicher Ansporn, muss ich sagen, wenn ich einfach meinen Zuschauern verspreche, ich sortiere jetzt gemeinsam aus und nachher fliegt nichts raus. Das ja, wäre ja komisch und damit war das auch einfach eine sehr große Motivation für mich.
Würdest du sagen, dass dir deine Abonnenten auch ein bisschen dabei geholfen haben, mit dem Thema für dich selbst umzugehen, vielleicht sogar auch davon loszukommen? Oder hat das völlig losgelöst davon stattgefunden?
Also teils, teils. Also ich würde sagen, ich mache immer alles grundsätzlich für mich. Aber ich hatte ein paar Zuschauer, die auch gesagt haben, Sissi, der Konsum hier auf deinem Kanal, das ertrage ich nicht mehr. Deswegen entabonniere ich dich. Das war jetzt aber nicht so der ausschlaggebende Punkt, sondern einfach, weil ich mich selber nicht mehr wohlgefühlt habe. Und dann hatte ich natürlich schon große Angst, als ich dann eben umgestellt habe. Und dann hatte ich mir ja auch 3 Monate ein Kaufverbot erteilt. Somit konnten keine Hauls kommen. Und es waren ja damals so mit meine beliebtesten Videos auf dem Kanal. Und da hatte ich natürlich schon auch Angst vor Abonnentenverlust und auch vor finanziellen Einbrüchen, also weil ich ja weniger Klicks dann hatte. Aber tatsächlich habe ich da einen total guten Nerv getroffen und viele haben gesagt, wow, Sissi, das war genau das, was ich gebraucht habe. Jetzt kann ich mich so langsam auch endlich von Dingen lösen und merke, dass ich nicht mehr so viel brauche.
War das schwer damals für dich? Also mal so um dieses Suchtverhalten, das du da wirklich hattest, ein bisschen einzuordnen. War das schwer, das sein zu lassen? Oder ab dem Zeitpunkt, wo du festgestellt hast, das ist echt nicht normal, was ich hier mache, fiel es dir da relativ leicht, das sein zu lassen mit der Kauferei?
Also es war halt einfach so, dass ich an einem Tag ein riesen Paket bekommen hatte, wo es bei mir im Kopf einfach geknallt hat und ich gedacht habe, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wohin damit. Also wieder so ein ungefragtes PR-Sample-Paket von 10 Kilo. Und damals dachte ich mir einfach, oh Gott, ich muss jetzt was ändern. Und das heißt, ich war an einem Punkt, wo ich wirklich bereit war, von mir aus was zu verändern. Und es ist auch wirklich das, was wichtig ist, dass man da selber das einsieht. Und dann hatte ich mir damals eine interessante Challenge auferlegt, eben ein Shoppingverbot von 3 Monaten. Und zwar habe ich das zusammengelegt mit gesünder werden. Also ich wollte 2 Kilo abnehmen damals und habe gesagt, ich darf erst wieder einkaufen, wenn ich das durch Sport und gesunde Ernährung erreicht habe. Mhm. Und das waren dann am Ende 3 Monate. Und ganz am Anfang war es super schwer für mich, weil einfach ein Zeitvertreib, ein Hobby wegfiel. Ich war ja 1 bis 2 Mal die Woche in der Stadt einkaufen, also wirklich nur zum Shoppen. Ja. Und es fiel dann weg und auf einmal hatte ich viel mehr Zeit und auch mehr Geld. Und das habe ich aber war so ein Learning, was ich über die Zeit erst realisiert habe.
Wie ist dein privates Umfeld damals damit umgegangen? Also Freunde, Familie, hast du dich bei denen geoutet und gesagt, ey, ich habe hier ein Problem bei mir festgestellt und ich werde das jetzt angehen? Oder hast du das dann doch eher für dich behalten, was so das ganz nahe private Umfeld angeht?
Also vor allen Dingen mein damals noch Freund, mittlerweile Ehemann, hat es natürlich deutlich gemerkt. Ja. Es war ja auch an einem Punkt, wo ich manchmal die Sachen vor ihm verheimlicht habe, wenn ich sie gekauft hatte und versteckt habe. Und dann Tage später hatte ich es dann doch mal an und dann meinte er, oh, das ist jetzt neu, das ist doch wieder eingekauft. Also er hat halt auch wirklich sehr profitiert davon, dass ich eben nicht mehr Neues nachgekauft habe und dann entsprechend auch nach und nach alles reduziert habe. Wir hatten plötzlich mehr Platz für all die Dinge, die wir wirklich brauchen.
Ist das heute, wenn du da mal drauf zurückblickst, oftmals so ein befreiendes Gefühl, dass du nicht mehr diesen Zwang hast, irgendwas kaufen zu müssen, nur um es zu haben? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, es ist wahnsinnig befreiend, also wirklich. Aber ich muss sagen, wie es halt so ist bei einer Sucht, man ist nicht für immer dann davon geheilt. Also ich merke auch, wenn ich jetzt wieder stressige Phasen habe, wo es mir wirklich nicht gut geht, dass dann so ein kleiner Funke in meinem Kopf aufpoppt und sagt, du könntest dir jetzt mal was gönnen, du hast ja schon lange nichts mehr gekauft. Mhm. Aber mittlerweile gehe ich halt da ganz anders damit um und habe auch gewisse Werte, die mir dann mein Kaufverhalten erleichtern, wie zum Beispiel, dass ich nur noch Fair-Fashion-Marken kaufe.
Ja, das hast du eben gesagt, du bist so quasi hobbymäßig 2-mal die Woche in die Stadt, nur zum Shoppen, nur zum Klamottenshoppen. Jetzt ist ja auch Online-Shopping eine relativ große Gefahr, ne? Man muss ja nicht in die Stadt gehen, um an Klamotten zu kommen. Wie gehst du damit um, wenn du bist ja selber auch viel im Netz unterwegs?
Das stimmt natürlich, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer gern lieber in die Stadt gegangen bin. Also das war dann wirklich dieses gesamte Erlebnis, auch in den Laden zu gehen, den dann abzulaufen, genau zu wissen, wo was liegt. Aha. Und dann auch bei Sale-Artikeln oder solchen Schnäppchen vor den anderen dran zu sein. Also das war auch dann der Reiz quasi zu sehen, oh, die andere Frau, die hat ein Oberteil in der Hand, oh, das könnte mir passen, hängt sie es zurück. Das war dann wirklich so dieses Jagdverhalten, was mich auch gereizt hat. Und online ist es einfach nicht so gegeben gewesen. Für mich persönlich.
Ja, die 4 großen Buchstaben im Laden, ne? S, A, L und E mit dieser magnetisierenden Wirkung. Ich kann das sehr gut verstehen. Was machst du heute in so Momenten, in denen du merkst, weil du eben gesagt hast, man ist ja nie so ganz davon gefeit, was machst du in so Momenten, in denen du merkst, da gibt es so einen Kick, da gibt es so einen Laden, der so eine Magnetwirkung hat und eigentlich hättest du doch Bock rein und nur 2, 3 kleine Teile gerade mitzunehmen?
Ich nehme mir in solchen Momenten dann immer wirklich Zeit. Und wenn es einige Minuten dauert und überlege mir, brauche ich tatsächlich was? Das klingt vielleicht jetzt zu banal, aber das hilft mir wirklich, um aus diesem Modus rauszukommen und wieder objektiv nachdenken zu können. Also brauche ich wirklich jetzt diese eine Jeans, weil ich gar keine mehr habe oder weil die anderen kaputt sind, oder brauche ich die Strumpfhose? Und dann kann ich sagen, ich gehe gezielt nach so einem Artikel schauen, und wenn es das im Laden nicht gibt, gehe ich wieder raus. Und das funktioniert dann auch. Also ich kann mich wirklich mittlerweile aus diesem Suchtmodus dann rausholen. Da bin ich wahnsinnig froh und dankbar.
Mhm. Und wenn die Frage, brauche ich das, mit Ja beantwortet werden kann, dann ist es natürlich was anderes, als wenn es einfach nur ist, will ich das haben oder nicht?
Genau.
Die Sissi war nochmal hier bei uns zu Gast, eine unserer ab 21 Menschen 2018. Danke dir sehr. Finde es toll, dass du auch mit uns so offen drüber gesprochen hast. Und wenn ihr euch angucken wollt, was die Sissi normalerweise so zu erzählen hat auf ihrem YouTube-Kanal, dann empfehlen wir euch Typisch Sissi. Da findet man dich auf YouTube, richtig?
Ganz genau, ja.
Worum geht's aktuell bei dir?
Hauptsächlich um Ausmisten und leichter Leben tatsächlich.
Okay, also wenn ihr da ein paar Anreize braucht, dann empfehlen wir euch diesen YouTube-Kanal. Danke, Sissi.
Danke euch.
Deutschlandfunk Nova.
Meint ihr, ich kriege euer Erinnerungsvermögen nochmal ein kleines bisschen angekurbelt, wenn ich euch dieses Soundfile hier vorspiele?
Hallo Jana, ich wollte dir kurz sagen, dass ich mir jetzt wahrscheinlich eine Snowboardhose und, also eine Skihose und so eine wasserdichte Jacke kaufen werde. Und das kostet jetzt zusammen 165. Das heißt, ich müsste mir dann nur noch das Snowboard, Helm und Schuhe ausleihen, denke ich mal. Und bin ziemlich glücklich. Ich freue mich gerade.
Ja, da so enden auch viele Sprachnachrichten, oder? Dass Leute ganz zum Schluss sagen, ja, weil sie nicht mehr wissen, was sie noch an unnützem Zeug reden sollen. Das war dieses Jahr übrigens bei uns in der Sendung vom 9. Juli der Bruder von Jana Channen. Eine ganz normale Sprachnachricht zwischen Geschwistern, ihr kennt das alle. Für Jana war es aber letzten Endes viel mehr als das, nämlich Studienmaterial. Sie studiert in der Schweiz an der Uni in Bern und schreibt dort ihre Doktorarbeit zum Thema Sprachnachrichten. Sie hatte auf einer Website aufgerufen, ihr doch bitte Sprachnachrichten zu schicken, damit sie die dann untersuchen könnte, und zwar vielmehr das, wie etwas per Sprachmemo gesagt wird, als letzten Endes das was. Wir haben damals gerne dabei geholfen, mit Jana über das Thema gesprochen, sie ihr Forschungsprojekt bei uns in der Sendung vorstellen lassen. Und auch hier jetzt, halbes Jahr ist rum, Jana auch heute bei uns in der Sendung zugeschaltet. Und wie viele Sprachnachrichten hast du seit dem letzten Mal so bekommen?
Ich denke, das sind ungefähr 150 Sprachnachrichten von insgesamt 20 Gesprächen, die ich habe.
Was sind so die Eindrücke, die du daraus jetzt gewinnen konntest?
Erstmal sehr viele, aber ich habe noch überhaupt nicht irgendwie einen Plan oder so, wo das alles hinführt. Das sind erstmal so erste Eindrücke. Ja, die sind unterschiedlich lang, diese Nachrichten. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass gerade die langen Nachrichten oft kurz hintereinander geschickt werden. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, die sind zeitlich irgendwie Tage oder wenigstens Stunden auseinander. Aber das ist jedenfalls in meinen Gesprächen überhaupt nicht oft der Fall. Die kommen oft so im 5-Minuten-Takt und die sind dann teilweise 2 oder 3 Minuten lang. Ja.
Hm. Was sind das für Konversationen, so von Nachricht einsprechen, abhören, selbst wieder einsprechen und losschicken, abhören, wieder selbst was einsprechen, wieder abschicken, dann wieder abhören? Das ist ja, finde ich, so ein bisschen so wie früher, als man sich Briefe geschrieben hat, oder? Nur, dass es schneller geht.
Ja, es geht natürlich viel schneller und man kann viel einfacher hinterher schicken, wenn man zum Beispiel was vergessen hat zu erwähnen. Man kann es, ja gut, immer wieder anhören, könnte man natürlich auch bei einem Brief immer wieder lesen, aber irgendwie geht es doch schneller, weil manchmal wirklich nur einige Minuten sind und man sich eigentlich nicht hinsetzt, glaube ich, und das lange plant. Also jedenfalls nicht wie ein Brief, sich irgendwie ein paar Tage überlegt, was man schreiben könnte, sondern sich einfach hinsetzt und spontan losredet. Und das hört man, glaube ich, schon in den Sprachnachrichten raus, dass das oft sehr, sehr spontan gemacht wird.
Hast du da irgendwie im Rahmen deiner Studien, deiner wissenschaftlichen Betrachtung zum Thema Sprachnachricht, hat sich da was rauskristallisiert, was das so für Typen sind, die lieber eine Sprachnachricht jemandem schicken und sich dann dessen Antwort anhören, anstatt dass man einfach miteinander telefoniert?
Ich glaube, das sind Leute, das ist so mein erster Eindruck, die viel unterwegs sind, weil in den allermeisten Nachrichten höre ich im Hintergrund so Straßenlärm oder die Bahn fährt gerade ein oder so. Also das glaube ich so, wenn man gerade unterwegs ist und seine Augen woanders braucht, aber gerade Zeit hat, irgendwie auf dieses Mikrofon zu drücken und loszureden. Und wahrscheinlich muss man wirklich einfach der Typ sein, in so ein Gerät reinzusprechen, statt irgendwie schnell was einzutippen. Das ist so mein Eindruck.
Hast du schon was rausbekommen können? Also gibt es so einen klassischen Kontext, in dem diese Art der Kommunikation so gar nicht funktioniert?
Ja, in Vorlesungen. Ich habe viele Gespräche von Studierenden und die habe ich teilweise auch befragt und die sagen, ja, Sprachnachrichten sind super, so was ich sagte, wenn man unterwegs ist oder so, aber natürlich überhaupt nicht, wenn man irgendwo ist, wo es still sein muss, dann kann man nicht eine Sprachnachricht schicken. Und manche thematisieren das sogar auch in ihren Gesprächen, dass sie sagen, ach, sorry, dass ich dir erst jetzt antworte. Aber ja, in solchen Situationen geht es dann natürlich nicht. Da muss man warten.
Wir haben mal so in der Redaktion hier rumgehört und festgestellt, es kann ja auch was durchaus Nerviges haben. Ne? So Leute, die durch die Gegend rennen, das Telefon so quer vorm Gesicht, dann da irgendwas reinbölken und sich am besten noch mitten in der U- oder S-Bahn dann die zurückgebölkte Nachricht anhören. Wie ist denn so deine Haltung grundsätzlich zum Thema Sprachnachricht?
Ich habe natürlich eine positive Haltung dazu, weil sonst hätte ich ja gar kein Thema für meine Doktorarbeit. Ich selber verschicke aber nach wie vor keine Sprachnachrichten, weil ich irgendwie die Hemmung habe, in so ein Gerät reinzusprechen und nicht eine Rückmeldung zu hören von meinem Gegenüber. Also mir fehlt dann irgendwie was, deswegen schreibe ich lieber.
Eine sehr spannende Arbeit, mit der du dich da beschäftigst für deine Doktorarbeit. Jana Tschannen, vielen Dank. Was sollen wir den Leuten sagen? Brauchst du noch weitere Sprachnachrichten? Sollen sie dir weitere Sachen zuschicken?
Ja, gerne. Also wer möchte, das steht alles auf meiner Website, die ich habe. Das wird anonymisiert und so weiter. Und ja, man kann mir einfach bei WhatsApp auf die Nummer, die auch auf meiner Website steht, Sprachnachrichten schicken oder sagen, dass man das machen würde. Und dann freue ich mich.
Wenn ihr das machen wollt, dann macht ihr nämlich genau das und helft Jana Tschannen weiter in Bern bei ihrer Doktorarbeit zum Thema Sprachnachrichten. Ein sehr spannendes Projekt, wie wir fanden, in diesem Jahr 2018. Deswegen wollten wir auch genau da nochmal nachhören. Ich denke, in dieser Sache sind wir uns alle einig. Liebe Nova-Clubber, 2018 war definitiv ein mega krasses Jahr für die sächsische Stadt Chemnitz mit schlimmen rechten Demos und Ausschreitungen Ende August. Ein Mann wird niedergestochen, Rechtsextreme gehen auf die Straßen, greifen gegen Demonstranten, Ausländer, auch Polizei und Presse sowie ein jüdisches Restaurant an. Die Polizei scheint überfordert und Chemnitz zu der Zeit in der Hand von Neonazis. Eins der berühmtesten Zitate dieser Tage wird: Alles am Arsch in Chemnitz, von SPD-Stadtrat Ulf Kalscheid. Denn jahrelang hatten er und andere sich bis dato schon abgemüht, Chemnitz ein positiveres, besseres Image zu verleihen. Als Antwort auf die rechte Gewalt ruft die Chemnitzer Band Kraftklub gemeinsam mit den Toten Hosen zum Konzert am 3. September gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit auf. Feine Sahne Fischfilet, Kids und andere kommen auch und feiern friedlich mit über 60.000 Menschen gegen rechts. Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, wollen wir, wie schon damals während der Ausschreitungen, nochmal haken und gerne darüber sprechen. Und Ulf Kalscheid, SPD-Stadtrat in Chemnitz, ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo, Herr Kalscheid.
Hallo, guten Abend.
Wichtig mal zuallererst, Ihr mittlerweile, ich sage jetzt einfach mal, relativ berühmt gewordenes Zitat: Alles am Arsch in Chemnitz. Das stammt aus der Zeit der rechtsradikalen Ausschreitungen aus diesem Jahr, allerdings noch von vor der überwältigend massiv besuchten Konzertkundgebung Wir sind mehr, auf der ich damals auch war. War das damals eine Veranstaltung, also über 60.000 Menschen aus ganz Deutschland stellen und positionieren sich klar gegen rechts, eine Veranstaltung, die Sie dann doch hat hoffen lassen?
Ja, selbstverständlich. Das war ein großer Impuls. Das war was Unbeschreibliches. Also auch für die Stadt hier. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einzigartig in Deutschland gewesen in dem Jahr, dass sich so schnell und so gut und so friedlich mehr als 60.000 Menschen hier versammelt haben und einen Schulterschuss, eine solidarische Gemeinschaft gebildet haben. Mhm. Und das war für uns hier in Chemnitz nach den Vorkommnissen Ende August mit den rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Aufmärschen, war das ein Zeichen, dass wir hier nicht alleine stehen.
Kraftklub und die Toten Hosen hatten damals nach Chemnitz eingeladen. Wie haben Sie diesen Abend des 3. September, dieses Konzert, wie haben Sie das wahrgenommen damals?
Na, ich habe meine Galerie direkt am Johannisplatz. Das ist genau an der Stelle oder genau gegenüber von der Stelle, an der die Bühne stand. Und ich habe hier jede Menge Leute getroffen, die sich für Chemnitz ausgesprochen haben. Ich bin mit meinem Sohn dann dorthin und diese Stimmung, die war, also ich kann es fast nicht beschreiben. Also es war ein wunderbarer Abend. Es war ein Schub für unsere Gesellschaft hier vor Ort und für mich insbesondere auch, da ich innerlich ein ganz schönes Bauchschmerzgefühl hatte, was ich auch sagen, bis heute ein bisschen, was immer noch ein bisschen da ist. Ne?
Es ist weit über die Landesgrenzen von dieser Demonstration gegen rechts damals berichtet worden. Allerdings im Nachgang auch, dass nicht besonders viel folgte. Wie ging es denn in Chemnitz jetzt nach Wir sind mehr eigentlich weiter?
Naja, es gab ja schon noch einige Konzerte, die sind natürlich medial nicht so aufgearbeitet gewesen, weil da waren lokale Gruppen, da waren die Zöllner, das ist eine Gruppe gewesen, die in der DDR ziemlich bekannt war, mit dem Dirk Zöllner vorneweg, und die aber hier dann auch wieder 1000 Leute, glaube ich, auf die Straße gebracht haben. Also es gab dann so eine Reihe von Montagskonzerten, um auch eben den Karl-Marx-Kopf, der ja an dem sich die Rechten ja versammelt hatten und es auch bis heute leider tun.
Wo das Konzert eigentlich erst stattfinden sollte.
Genau, und dort sind dann eben in der Folge von Wir sind mehr von dem Konzertabend, haben dann auch andere Konzerte stattgefunden. Mhm. Es reichte dann dahin, dass genau zwei Festivals sich da aufgesetzt haben, die zwar vorher schon geplant waren, aber die dann genau in die Kerbe reingeschlagen haben. Einmal Identität, einmal eben, wir umgehen mit Rechtspopulismus in Europa. Das war das Thema und das war vorher schon geplant und hat dann natürlich durch die Ereignisse Ende August 2018 dann natürlich mal einen richtigen Schub bekommen.
Herr Kaltschert, ich habe am 3.9. Vor Ort auch mit vielen Menschen gesprochen, die unmittelbar aus der Region kamen, die alle gesagt haben, dass sie vor allem so sehr die Nase voll davon haben, dass es immer heißt, ah ja genau, Chemnitz, das ist doch da, wo es die vielen Neonazis gibt. Aus Ihrer täglichen Erfahrung jetzt mal seit Ende August, Anfang September bis heute, wie viel böses Klischee aus Ihrer Sicht ist denn da dran?
Naja, also da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin, da wir schon eine funktionierende rechtsradikale oder rechtsextremistische Szene hier haben. Aber so wie es dann dargestellt wurde zum Teil oder wie dann das Klischee bedient wurde, das stimmt eben nicht. Also wir haben ja 250.000 Einwohner und denen sind beileibe nicht alles Rechtsradikale. Mhm. Und wenn man das mit anderen Städten in Deutschland vergleicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es in Nordrhein-Westfalen noch im Ruhrgebiet eine, da glaube ich, spielen sogar noch eine Liga höher als wir, wie im Fußball.
Ne? Ja.
Es gibt hier eine ganz, ich sag mal, dummerweise schon normale Szene, dass der Rechtspopulismus in Deutschland auch zugenommen hat und zum Teil wieder salonfähig geworden ist, das wissen wir ja, dass das dann hier so ausbricht oder dann als Ort der Versammlung all dieser, dass da gerade Chemnitz gewählt worden ist, es ist für uns schlimm, aber es ist vielleicht auch so, es hätte an jedem anderen Ort auch stattfinden können.
In unserem letzten Gespräch hatten Sie so imagemäßig auch fast so einen Rückfall, ne, in dieses 90er-Jahre-Image von Chemnitz als graue Nazi-Stadt befürchtet. Ist das mittlerweile eingetreten? Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beurteilen?
Also da ich ja Mitglied des Aufsichtsrats der Chemnitzer Wirtschaft und Entwicklungsgesellschaft bin, gibt es da schon einige Firmen, die damit zu kämpfen haben. Aber es gab ja auch gleichzeitig eine Initiative, gerade von der Chemnitzer Wirtschaft, die hieß, Chemnitz ist weder grau noch braun. Und es sind weit mehr als 250.000 Euro eingesammelt worden, um eben Kampagnen zu fahren, um das Bild dieser Stadt wieder gerade zu rücken. Aber die erwarteten Einbußen in Form von, dass es Auftraggeber gibt, die nicht mehr herkommen wollen oder die nicht mehr investieren wollen, da ist es Gott sei Dank so, da gibt es nicht den von mir, wie soll ich denn sagen?
Diesen befürchteten Rückfall.
Genau, den befürchteten Rückfall in die 90er Jahre, wo wir hier keinen Punkt auf der Landkarte waren.
Ja. Ja? Dann nehmen wir mal den positiven Schwung vielleicht mit, den damals das große Konzert und die folgenden auch kleineren Konzerte gebracht haben. Was ist denn seit Spätsommer in Chemnitz passiert bis jetzt?
Also es gab jede Menge Diskussionen mit den Bürgern im Fußballstadion. Da gab es einen großen Raum, da haben die Minister, die sächsischen Minister haben dort mit den Bürgern diskutiert und haben bestimmte Themen aufgerufen. Und da ging es um Migration, da ging es um Sicherheit in der Stadt und so weiter und so weiter. Und das wurde auch fortgeführt.
Da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, der uns zu der Frage bringt, wie viel von dem, was denn da jetzt Ihrer Ansicht nach noch passieren muss, was das Image von Chemnitz angeht und vielleicht auch den Umgang mit Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten bei Ihnen. Wie viel davon kann Chemnitz denn aus eigener Kraft schaffen, Ihrer Ansicht nach? Und wie viel Hilfe von außen ist denn da notwendig?
Also was wir machen können, im weitesten Sinne ist es eine Kommunikation. Also Angebot, miteinander sich zu unterhalten, Dinge beim Namen zu nennen, das habe ich bis jetzt auch nicht immer getan, und sich mit den Leuten und zu unterhalten. Das habe ich selbst auch angefangen. Ne? Aber darüber hinaus geht es natürlich um viel mehr. Es geht um eine Demokratiefestigkeit, die es im Land nicht mehr so gibt. Ne? Und da, das können wir nicht von alleine hier leisten. Ne? Da brauchen wir Hilfe von auswärts. Und da sind Stiftungen gefragt, die Projekte unterstützen. Da ist die Regierung gefragt. Da sind alles Mögliche. Da ist die IHK am Ende gefragt. Die deutsche Wirtschaft ist gefragt, um genau dort eben nochmal anzusetzen und auch in ihren Betrieben eben davor zu warnen oder zumindest Leute zumindest auf der Demokratiestrecke zu halten.
Ne? Gibt es einen Wunsch für 2019, den Sie für Chemnitz äußern könnten? Vielleicht mal so weniger einen guten Vorsatz, sondern einfach einen Wunsch, vielleicht eine schöne Schlagzeile fürs kommende Jahr, was Sie sich wünschen würden für Ihre Stadt?
Ja, ich würde mir wünschen, dass hier ein bisschen Ruhe einkehrt und dass Chemnitz sich in dem Licht präsentieren kann, in dem es eigentlich am besten scheint. Ne? Also eigentlich vielfältig, eigentlich offen, eigentlich Platz für jeden.
Dafür drücken wir die Daumen. Ihnen, SPD-Stadtrat Ulf Kalscheid, vielen herzlichen Dank. Und drücken wir natürlich auch die Daumen für ganz Chemnitz und Umgebung. Danke, dass wir noch mal ein bisschen zurück und ein bisschen vorausgucken durften zusammen.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Eine Domina hat ein Jahr lang nach einem Kunden gesucht, der einen Termin bei ihr platzen ließ. Sie verlangte laut Amtsgericht München 1.451,80 € Ausfallhonorar von dem aus Rumänien stammenden Mann. Per Internetrecherche fand sie heraus, dass dieser Mann mit Schafen handelte. Deshalb kontaktierte sie einen Schafzüchterverein, dort konnte ihr aber niemand weiterhelfen. Sie schaltete auch das rumänische Konsulat ein. Das brachte ebenfalls keinen Erfolg. Im Internet stieß die Domina schließlich auf eine Adresse und verschickte einen Mahnbrief. Doch der ging an einen Unschuldigen, an einen alten Mann aus Rumänien, der daraufhin Ärger mit seiner Ehefrau bekam und zusätzlich auch noch zum Gerichtstermin nach München anreisen musste. Dort kam heraus, dass sich jemand die Identität des alten Mannes angeeignet hatte und die Dienste der Domina mit falschem Namen buchte. Das Gericht bewegte die Frau schließlich dazu, die Klage zurückzuziehen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.